ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Berufswunsch als Kind war Tierärztin bei SWR 1. Leute-Gast Simone Bussmann. Knapp verfehlt, würde ich mal sagen. Stattdessen, was sage ich jetzt, nur selbstständige Vermögensberaterin oder zum Glück selbstständige Vermögensberaterin?
Zum Glück.
Weil die Tiere es Ihnen dann doch nicht so angetan haben?
Doch, die Tiere haben es mir sehr angetan. Aber wie das Leben manchmal spielt, es kommt manchmal anders, als man sich das wünscht. Und ich habe gedacht, man muss immer versuchen, das Beste rauszumachen. Und Tiere liebe ich immer noch. Ich habe immer viele Tiere gehabt und bin quasi bei meinem Nachbarn auf dem Bauernhof aufgewachsen, mit 5 den ersten Kaiserschnitt bei der Kuh miterlebt. Und da war also dieser Berufswunsch gegeben. Und als ich dann älter wurde, kam ein bisschen mehr Lebenserfahrung dazu und irgendwann stand ich da und habe gesagt, so, du musst Geld verdienen. Was liegt da nahe? Okay, die Banklehre. Und letzten Endes muss ich sagen, ich habe sehr viel gelernt. Es war also keine Fehlentscheidung, auf keinen Fall.
Aber vor der Entscheidung, die Banklehre oder die Ausbildung zur Bankkauffrau zu machen, gab es ja schon das grundsätzliche Interesse. Börse, Aktien, Finanzen überhaupt. Das wurde Ihnen mehr oder weniger in die Wiege gelegt? Oder vorgelebt?
Ein bisschen vorgelebt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater war da sehr, sehr offen und der hat natürlich mittags auch NTV geguckt, hat sich Börsenkurse angeschaut und da wurde zu Hause auch drüber geredet und auch über Finanzen. Und so kam ich auch relativ früh damit in Berührung und das Interesse war da schon geweckt, auf jeden Fall. Da war ich schon sehr interessiert und als ich dann bei der Bank war, da war einfach Wertpapiere. War einfach mein Lieblingsgebiet und da bin ich auch bei geblieben.
Deshalb jetzt auch die Frage, weil wir nochmal aufrufen wollen dazu, für welche Themen stehen Sie? Welche Fragen können Sie, die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer heute im besten Falle beantworten, wenn es um Geldanlage geht?
Also alles, was das Thema Wertpapiere, Geldanlage, natürlich auch zu Versicherungen. Ich bin natürlich auch im Versicherungsbereich sehr firm. Alles, was mit Bankgeschäften zu tun hat, Zahlungen. Wie gesagt, ich versuche alle mein ganzes Wissen immer gerne zu vermitteln und gebe das auch gerne weiter.
Ich glaube, das wird heute auch gebraucht. Ich kann nochmal den Aufruf starten. Also Fragen gerne schicken als Mail ins Studio oder auch Sprachnachricht über WhatsApp ist möglich. 0711 26 27 28 1 und das geht auch alles über die SWR1-App. Eine Frage zur Person habe ich noch. Vorbilder von Ihnen habe ich gelesen. Loki und Helmut Schmidt.
Ja, also
wie kommt es dazu?
Das kommt dazu. Ich habe, wie gesagt, einige Bücher gelesen von Helmut Schmidt und ich fand das auch schon früher immer so bemerkenswert, dass die beiden in ihrem Häuschen da immer am Tisch gesessen haben und Interviews gegeben haben, geraucht. Ich bin keine Raucherin, aber die beiden haben geraucht ohne Ende und wenn man sich die Biografie wirklich durchliest, fand ich einfach schön, dass sie ihr Leben so gemeinsam wirklich bestritten haben und viele Themen angegangen sind, auch mal konträr diskutiert haben, nicht immer einer Meinung waren. Ja, finde ich schon sehr herausragend und das würde ich mir schon wünschen für viele andere auch.
Wir machen mal eine Bestandsaufnahme in Sachen Banken in SWR1 Leute mit Finanzfachfrau Simone Bussmann. Das Image der Banken weltweit geht so, ne?
Ja, es hat doch sehr gelitten, das muss man sagen.
Liegt das nur an 2008, an der Pleite, was war es damals, die Lehman Bank?
Die Finanzkrise 2007, 2008 Auslöser waren natürlich Lehman-Pleite, aber dann auch die Hypothekenbankkredite, die dazu geführt haben. Das Image hat da gelitten. Letzten Endes war der Finanzsektor, glaube ich, immer schon irgendwo mit, wie sagt man so schön, einem leichtes Geschmäckle. Mhm. Ja. Was wir jetzt haben, die Bankenkrise, die das ausgelöst hat, da muss man vielleicht einfach mal etwas erklären.
Die jetzt aktuell
in Anführungsstrichen eine Bankenkrise würde ich es nicht nennen. Es sind es waren ein paar Banken, die in Schwierigkeiten geraten sind. Hintergrund ist ganz einfach, viele Banken, vor allen Dingen die Silicon Valley Bank, hat sehr viel Geld bekommen von ihren Kundinnen und Kunden. Es waren vermehrt Startups, also Unternehmen, junge Unternehmen, die sehr viel Geld eingenommen haben, beziehungsweise zur Finanzierung zur Verfügung gestellt bekommen haben und haben diese Gelder gar nicht im Unternehmen gebraucht und haben diese Gelder bei der Bank einfach eingelagert. Und die Silicon Valley Bank hat sehr viel Gelder eingelagert bekommen und war in Zugzwang. Eine Bank kann auf der einen Seite das Geld, was sie als Einlagen bekommt, als Kredite wieder rausgeben. Es sollte sich die Waage halten. Und die Silicon Valley Bank ist hingegangen und hat diese Gelder dann in festverzinste Wertpapiere investiert, also in Anleihen. Beispiel, die hat 50 Millionen in Anleihen investiert und hat diese Anleihen zu 100% gekauft. Es ist alles gut und schön und es wäre auch nichts passiert. Eine Bank muss Anleihen immer zum Stichtag, also täglich bilanzieren und nicht zur Fälligkeit. Am Fälligkeitstag würde diese Anleihe wieder zu 100% zurückgezahlt werden. Also Beispiel 50 Millionen in 5 Jahren oder in 10 Jahren bleiben 50 Millionen. Jetzt sind die Zinsen in den letzten Monaten extrem stark und sehr schnell angestiegen. Diese stark angestiegenen Zinsen führen dazu, dass die Kurse von festverzinslichen Papieren fallen. Je nach Laufzeit, also Duration, unterschiedlich. Das heißt, die Anleihen, die im Dezember noch 50 Millionen wert waren, waren dann irgendwann im Februar nur noch 35 Millionen wert. Und somit haben Banken und besonders die Silicon Valley Bank dann ein großes Problem bekommen. Also das nur zum Hintergrund. Diese stark angestiegenen Zinsen haben bei vielen Banken, die vermehrt die Gelder der Kunden in den Eigenbestand genommen haben und Zinspapiere gekauft haben, dazu geführt, dass die Kurse dieser festverzinslichen Papiere überproportional stark gefallen sind. Banken müssen immer täglich bilanzieren zu den Kursen, die da stattfinden. Und somit ist halt eine Riesenlücke entstanden. Das nur so ein bisschen zum Verständnis.
Jetzt sagen Sie, dass das Ganze aktuell eher örtlich zu sehen ist. Ja. Örtlich ist dann halt zum Beispiel auch die Schweiz gewesen. Und wenn irgendwas doch für Sicherheit dastand, dann war es das Geld in der Schweiz. Das gilt dann auch nicht mehr.
Das würde ich so jetzt nicht da stehen lassen. Also die Credit Suisse hatte schon früher hausgemachte Probleme. Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das war schon absehbar, dass da irgendwas kommt. Ob das alles immer so ordentlich über die Bühne gegangen ist, also eine Bewertung von 43 Milliarden für die Credit Suisse und für 3,4 hat die UBS die übernommen. Also das war schon ein Schnäppchen für die UBS, würde ich mal so sagen. Aber das sind ganz andere Gründe. Klar, die Schweiz arbeitet mit Geld. Das ist die Dienstleistung. Die haben keine Industrie. Die leben davon. Das war schon immer so. Der Schweizer Bankensektor ist da besonders. Jetzt ist eine Riesenbank entstanden. Es wird sich zeigen, wie die Regulatorik und die Aufsicht damit umgeht. Ich mache mir jetzt hier in Deutschland keine Sorgen um alle Banken. Vielleicht die eine oder andere wird noch ein paar Probleme bekommen aufgrund dessen, dass vielleicht, wie ich gerade erklärt habe, da Papiere im Depot A sich befinden, Bewertungskriterien. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle örtlichen Banken jetzt in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Um Gottes Willen, nein.
Aber das Thema Bank, das ist schon eine ziemliche Vertrauenssache, oder?
Ja, also ich glaube, dass sich im Bankenbereich ganz viel getan hat. Alleine, wenn man betrachtet, durch die Fusion, Zusammenlegung, viele Filialen wurden geschlossen, viele Kundinnen und Kunden haben keinen direkten Ansprechpartner mehr. Es ist bei vielen Banken hohe Fluktuation. Der ganze Zahlungsverkehr hat sich geändert. Also dass viele, vor allen Dingen ältere Kundinnen und Kunden stellen das fest. Kassenhaltung gibt es in der Bank nicht mehr. Man möchte irgendwo Geld einzahlen, man hat vielleicht noch einen Automaten. Das hat sich alles verändert. Bargeldloses Zahlen, das Handy wird genutzt, die Karten werden genutzt, Bargeld wird immer wieder immer mehr in den Hintergrund treten und vermehrt, ich merke das auch bei meinen älteren Kundinnen und Kunden, die tun sich doch sehr schwer, dass die keinen Ansprechpartner mehr haben, die stehen vor vielen Automaten und das schon seit Jahren, ob es eine Überweisung ist oder sich Geld auszahlen zu lassen, und das trifft dann schon ein bisschen auf Unmut bei vielen.
Auf die Lage der Banken haben wir hier in SWR1 Leute eben schon mit Finanzexpertin Sibone Bussmann geschaut. Jetzt wollen wir mal aus Sicht der Kunden das Ganze beleuchten. Was ist der Normalsparer den Banken eigentlich so wert? Ist der den Geldhäusern wichtig?
Ja, das sollte der schon sein. Da gehe ich doch schon davon aus.
War ein bisschen provokant gefragt.
Da gehe ich schon von aus, weil ohne Einlagen ist es für die Bank schlecht zu arbeiten.
Wir können mal die ersten Fragen abarbeiten. Harald aus Neunkirchen fragt, darf meine Bank für mein bestehendes Girokonto einseitig die Vertragsbedingungen ändern und mich zwingen, diese zu akzeptieren, um das Konto weiterzuführen?
Also nach den neuesten Gesetzesänderungen ist es so, dass Vertragsbedingungen, wenn sie geändert werden, zwingend die Zustimmung der Kunden und Kundinnen erfordert, und zwar direkt. Das reicht nicht mehr, wenn die Bank diese Dokumente in den Postkorb im Online-Banking einstellt und sagt, damit sind die zugestellt, sie müssen zustimmen. Und wenn Sie als Kunde und Kundin nicht explizit zustimmen, dann kommt der Vertrag nicht zustande. Dann darf die Bank das nicht umsetzen.
Das hat sich ein bisschen geändert, ne, in den letzten Jahren. Okay. Die Sparkassenchefin Liane Buchholz hat zuletzt gesagt, dass rund die Hälfte der Menschen auf ihre Ersparnisse zurückgreifen würden. Auch die Mittelschicht mit relativ sicherem Einkommen. Sind das Erfahrungen, die Sie auch teilen?
Also da ich ja jetzt nicht mehr aktiv im Bankensektor arbeite, habe ich natürlich den Einblick in die Zahlen nicht. Es gibt natürlich viele Zahlen, die im Internet kursieren, Statistiken. Aber durch meine täglichen Gespräche mit meinen Kundinnen und Kunden merke ich schon, dass viele in den letzten Monaten einfach vorsichtiger geworden sind, ihre Ausgaben doch etwas reduziert haben und mit Sicherheit, dass der ein oder andere Kunde und Kundin auf Erspartes zurückgegriffen hat. Ja.
Dann habe ich hier noch eine Frage, Angelika Steinborn aus Erbach. Die möchte, auch wenn es dann ein bisschen knapper momentan alles ist, wissen, was ist denn eine gute Methode, ihrer Meinung nach Geld für das Enkelkind anzulegen?
Eine gute Methode. Also beim Enkelkind gehe ich davon aus, dass es jetzt noch nicht volljährig ist, dass es noch jünger ist. Und wenn Kinder noch jünger sind, hat man noch viele Jahre Zeit. Wenn man so einen Zeithorizont 10, 15, 20 Jahre hat, je nachdem wie alt die Kinder sind, ist eine gute Möglichkeit, wirklich anzusparen, entweder in einem aktiven Investmentfonds, einem weltweiten, globalen Aktienfonds zum Beispiel oder im ETF, ist ein passives Investment, Depot zu eröffnen. Junior-Depots sind bei fast allen deutschen Banken kostenlos. Das heißt, ein Depot für ein Kind zu eröffnen, ist kostenlos. Einen Sparplan einzurichten, das geht ab 25 Euro monatlich. Man kann auch 50 Euro alle zwei Monate machen. Also das ist schon mit kleinen Beträgen machbar und das ist wirklich zielführend. Vor allen Dingen, wenn man die Laufzeit liest. Also der Zinseszinseffekt ab 10, 15, 20 Jahre, das ist schon wirklich ganz ordentlich, was dann zusammenkommt. Man kann auch mal kleinere Beträge zum Geburtstag als Einmalanlagen einfließen lassen. Und ich finde das wirklich sehr zielführend. Ich empfehle das auch immer. Also für Kinder ruhig einen weltweiten Aktienfonds oder einen weltweiten ETF in ein Depot packen und es dann einfach mal laufen lassen.
Das wäre das fürs Enkelkind. Dann habe ich hier noch in Sachen Altersvorsorge etwas. Und zwar Markus Schissler aus Heilbronn fragt, was empfehlen Sie als Altersvorsorge für den Zeitraum 5 bis 10 Jahre?
5 bis 10 Jahre ist so diese, so etwas, so diese schwierige Situation. 10 Jahre hat man schon ganz klar die Richtung, dass man da auch im Bereich Aktieninvestments, Aktienfonds, ETFs was machen kann. 5 Jahre ist die Grenze. Also da müsste man wirklich mal eruieren, was da wirklich von der Risikoklasse, was für die Person, ich sag jetzt mal, passt. Also jeder hat ein anderes Risikoempfinden. Einige Menschen sind etwas risikoscheuer, andere sind offensiver. Pauschal kann ich das nicht sagen. Grundsätzlich 5 bis 10 Jahre würde ich auch in den Investmentbereich gehen. Ob es jetzt vielleicht eher ein Mischfonds ist oder doch in den Aktienfondsbereich geht, da ist wirklich die Risikoanalyse erstmal wichtig, mit dem Kunden ein Kundenprofil zu erstellen und dann das richtige Investment zu finden.
Einen nehmen wir noch mit. Harald Trinkle fragt sich, ist die Riester-Rente noch sinnvoll oder soll er sich die ausbezahlen lassen?
Das ist auch pauschal nicht immer zu beantworten. Viele Banken, viele Produktanbieter haben die Riester-Rente zurückgefahren, eingeschränkt. Auch da sollte er bitte gucken, wie viel hat er eingezahlt an Eigenbeiträgen, was hat er an Zulagen bekommen. Sich die Riester-Rente einfach auszahlen zu lassen, das hat auch oftmals Nachteile. Man muss alle Steuervergünstigungen zurückzahlen. Das sollte man immer mal bedenken, die Zulagen. Zulagen müssen auch zurückgezahlt werden. Also auch da bitte einmal ein Gespräch mit einer Beraterin und einem Berater suchen, einmal persönlich durchrechnen zu lassen, was unterm Strich dann übrig bleibt und vor allen Dingen, wie viele Jahre habe ich denn noch Zeit? Also mit Sicherheit 3 Jahre vor Renteneintritt macht es keinen Sinn, sowas zu tun. Also bitte, bevor man irgendwas kündigt, sich immer über die Konsequenzen im Klaren sein.
Finfluencer hat mir Simone Bussmann in SWR1 Leute beigebracht. Sind Sie nicht, sondern Sie sind selbstständige Vermögensberaterin. Das heißt jetzt nicht, Finfluencer sind Menschen im Internet, die mir den ein oder anderen Tipp geben wollen, dass das alles höchst unseriös ist. Aber das unterscheidet Sie, weil Sie nicht ganz konkrete Vorschläge machen dürfen.
Ganz genau, korrekt. Also als Finfluencer ist man im Internet unterwegs, ob YouTube ist oder auf welchen sozialen Medienkanälen auch immer. Die Finfluencer haben wirklich sehr viele Menschen in den letzten Jahren wachgerüttelt, dazu bewogen, sich wirklich um die Finanzen zu kümmern. Die Finfluencer geben, ich sage jetzt mal, Anregungen, Empfehlungen, Erklärungen, was sie selber zum Beispiel tun, bieten Mentoringprogramme an. Aber die Finfluencer dürfen keine konkreten Produkte empfehlen, beziehungsweise die haften auch nicht dafür. Also man darf natürlich erzählen, was man selber macht, aber wie gesagt, es ist ein Haftungsunterschied. Als Vermögensberaterin, als Finanzberaterin bin ich verpflichtet, jedes Gespräch zu protokollieren. Ich muss mich an Regulatorik halten, quasi das, was in den Banken auch gefordert wird. Ich werde überwacht, überprüft und hafte auch dafür, was ich tue. Insofern darf ich jetzt hier auch im Radio nicht einfach irgendwelche Produkte nennen und sagen, das ist ein ganz tolles Produkt oder die Aktie würde ich jetzt kaufen, wie auch immer. Das werde ich natürlich nicht tun und das darf ich auch nicht. Insofern ist das ein großer Unterschied, wie man arbeitet und wie man auch überwacht wird und wie man auch vorgeht. Und von daher sage ich immer, ich finde es toll, dass in den letzten Jahren sehr viel im Internet über Finanzen geredet wurde, über Altersvorsorge und auch wachgerüttelt wurde. Aber da bitte ich auch immer zu unterscheiden und auch das zu akzeptieren, dass man nicht einfach mal das raushauen darf, was man heute so toll findet.
Trotzdem können Sie Ratschläge geben, vielleicht auch diesem Herrn hier. Der klingt sehr prominent übrigens, aus Baden-Baden. Christian Lindner hat sich gemeldet. er meint, es ist vielleicht in seiner Familie, oder seine Familie ist das typische Beispiel. Beide arbeiten, so viel es geht, mit Kind. In den letzten Jahren fehlte erst noch das Geld, dann wurden die Immobilienpreise immer teurer, schnell zu teuer. Jetzt ist der Traum des Hauses erstmal auf Eis gelegt. Aber wir wollen gerne etwas vom gesparten Geld investieren. Wie sieht ein typisches Startportfolio aus für unsere Situation? Jung, Kind, 10 Jahre, keine Zinsen, kein Erbe und ratlos noch.
Noch. Also zuallererst, das sind so klassische Beispiele wirklich. Zuallererst sollte man mal seine eigene Sparquote ermitteln. Das merke ich immer wieder, dass viele Menschen da überhaupt sich gar keine Gedanken machen. Sparen bedeutet Konsumverzicht. Das heißt, früher das klassische Haushaltsbuch mal einmal zu schauen, was ist wirklich am Monatsende übrig und was können wir wirklich investieren. Weil investieren bedeutet langfristig. Das heißt, das Geld sollte auch langfristig übrig sein. So. Und wenn jetzt die Hausbaupläne erst mal in ACTA gelegt sind, gibt es natürlich viele Sachen. Also Vorsorge, Familie, das ist wichtig, das sollte man abklären. Ein Beratungsgespräch ist unverzichtbar, würde ich immer sagen. Das ist schon sehr wichtig. Risikoneigung ist wichtig. Aber als Grundinvestment, wenn man langfristig, und dann sage ich jetzt mal einen 10-Jahres-Horizont, immer irgendwo einen globalen Aktienfonds, einen globalen ETF, dass man so ein Ankerprodukt hat, wo man einfach mal mit anfängt. Das heißt, ob man das in einem Depotkonto macht oder im Zuge einer Versicherung. Man kann es auch im Versicherungsmantel machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber man sollte schon irgendwo im Bereich Aktien, Investment was machen. Langfristig sind da die Renditen, ich sage jetzt mal wirklich, hat man Möglichkeiten, auch über der Inflationsrate zu liegen. Und da geht es ja aktuell drum. Das heißt, mir nützt nicht, mein Geld zu 2% anzulegen, wenn wir eine Inflationsrate von 6,8% haben. Dann habe ich einen negativen Realzins. Das heißt, ich muss schon irgendwo über die 6% langfristig drüber wegkommen, um mein Geld auch zu vermehren und um es überhaupt zu erhalten. Das ist ja vielen auch nicht bewusst. Ob wir dauerhaft die Inflation bei 6,8% halten, das hoffe ich mal nicht. Aber die 2% sind auch sehr, sehr weit weg. Das muss man auch mal so sagen. Und von daher, das Geld soll angelegt werden, langfristig, irgendwo im weltweiten Bereich. Ich sage mal, ein gutes Ankerprodukt, weltweiter Aktienfonds, weltweiter ETF. Aber drumherum Risikogruppe ermitteln.
SWR1 Leute mit Finanzfachfrau Simone Bussmann. Sind Sie eigentlich Kundin einer reinen Online-Bank oder haben Sie für sich die Möglichkeit, eine Filiale einer Bank zu besuchen?
Beides.
Okay, Sie sind vielseitig aufgestellt. Ich gebe es gerne zu, ich stehe gerne an einem Counter und löse ein mögliches Problem eher im Gespräch von Auge zu Auge, als dass ich in einer Telefonschleife hänge. Aber es hat sich ja wirklich schon massiv was verändert, so über die letzten, 20 Jahre, was das Bankenwesen angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird jeder merken, der in die Filiale reinkommt. Viele Filialen sind geschlossen worden.
Wenn es eine gibt.
Viele Beraterinnen und Berater sind durch Automaten ersetzt worden. Die Automatisierung, wie in allen Bereichen unseres Lebens, hat es da auch Einzug genommen. Das ist so. Ich finde nur vermehrt sind vor allen Dingen die ältere Generation, die bei uns im Land auch noch die Mehrheit ausmacht, die oftmals Probleme damit haben, die stehen hinten ran, stehen nur noch vor Automaten, fühlen sich nicht mitgenommen. Das ist schon ja ein bisschen bedauerlich, muss ich sagen.
Also ich kann aus meiner Familie nur erzählen, ich bin jemand, der gerne in die Filiale geht, der auch die Möglichkeit hat. Meine Eltern sind bei einer reinen Online-Bank, aber da sehe ich dann halt auch, dass ja irgendwie über alle paar Jahre dann halt auch mal der Rechner erneuert werden muss, weil man sonst Online-Banking nicht mehr machen kann. Da wird ja den Generationen dann schon so ein bisschen was abverlangt.
Das ist so, ja. Das ist aber auch der Wandel der Zeit. Ich sage jetzt mal, in 20 Jahren sieht das anders aus. Die jungen Leute wachsen mit der Technik auf, die sind viel affiner. Da fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht. Da kommt irgendwann der Kipppunkt, sage ich mal, wo das, ich sage jetzt mal, ins Blut übergeht und das gar kein Problem mehr ist. Aber jetzt sind wir noch in der Situation, dass wir wirklich viele ältere Menschen haben, die nicht unbedingt das Tablet haben oder die nicht gewillt sind, alle paar Jahre sich neue Geräte anzuschaffen und mit dem Trend der Zeit gehen müssen. Und die haben es gerade ein bisschen schwerer. Viele Banken sind bemüht, die dann an die Hand zu nehmen, aber das zu erklären, es fehlt aber überall. Entweder fehlt es an den Filialen oder Personal, und meine Kundinnen und Kunden, die älter sind, die freuen sich immer, wenn ich dann nochmal komme und was erkläre und dann helfe, aber letzten Endes gehe ich nicht mit denen zur Bank und hole das Geld ab. So, also den Gang müssen die noch alleine gehen, und da hat sich viel getan.
Aber trotzdem, an die Hand nehmen möchte ich mal aufgreifen. Mein erster Bankkontakt war als kleiner Junge, ich glaube, das war dann der Weltspartag. Man ist mit der Sparbüchse zur Bank gegangen, ließ sich das Geld schön sortieren und ging mit einer Reihe von kleinen Geschenken wieder nach Hause. Diesen ersten Kontakt mit meinem Sohn, in 10 Jahren war ich, glaube ich, einmal in der Bank.
Ja, jetzt muss man sagen, Sie haben ja auch jetzt die Niedrigzinsphase mitgemacht. Das heißt, Sparbücher sind mehr oder weniger abgeschafft worden. Es gab keine Zinsen mehr auf das Ersparte, und die Notwendigkeit, das Ersparte zur Bank zu bringen, um es sich vermehren zu lassen, war halt nicht gegeben. Und somit ist der Weltspartag in Anführungsstrichen abgeschafft worden. So, das hat sich dann sozusagen erledigt dadurch. Jetzt haben wir wieder etwas Zinsen. Ob das wieder aufgelebt wird, das wird sich jetzt zeigen. Ich finde es schade. Wie gesagt, ich gehe auch in die Schulen und erkläre da Finanzbildung. Und mir ist immer sehr daran gelegen, auch den Kindern das Thema Geld näher zu bringen. Und es ist schon schön, wenn man die Kinder mal an die Hand nehmen, mal mit in die Bank nehmen kann, denen mal zeigen kann, was passiert und wie das so funktioniert. Vielleicht kommt das wieder ein bisschen.
Bei diesem Wandel hin zu immer mehr Online-Banken, sind wir da schon am Ende oder längst noch nicht?
Nein, längst noch nicht. Also es wird sehr viel passieren. Es wird immer mehr dahin gehen, bargeldlos zu bezahlen. Also es steckt eine Menge in der Pipeline. Es wird wohl irgendwann so sein, dass uns Amazon die Versicherungsempfehlungen macht, und es wird so ziemlich alles über Smartphone laufen. Das ist auch nochmal ein Thema. Also viele Menschen eröffnen schon Konten nur über Smartphone. Dann sind wir beim Thema Neobanken. Das heißt, ich kann eigentlich nur meine Bank über mein Smartphone erreichen.
Was halten Sie davon?
Man muss es halt einfach wissen. Ich kann über den Desktop, über den Browser meine Internetfiliale nicht anwählen. Ich kann es nur über mein Handy machen. Dessen muss man sich bewusst sein. Viele Menschen eröffnen Konten, genauso wie sie irgendwelche Kaufverträge abschließen, und lesen das Kleingedruckte nicht. Da sage ich immer, klar, wir sind alle erwachsen. Wenn wir das tun, müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben. Aber da sollte man sich einfach dessen bewusst sein, dass man da einfach sein Konto auf dem Handy hat.
Das Thema Geld interessiert. Wir haben die nächsten Fragen für Vermögensberaterin Simone Bussmann in SWR 1 Leute. Fangen wir mal an. Leicht und locker, würde ich sagen. Steffen Roth aus Germersheim möchte wissen, Festgeld oder Pfandanlage? Was ist momentan die bessere Wahl, um Bargeld anzulegen?
Festgeld oder Pfandanlage? Da weiß ich nicht, was die Pfandanlage da so bietet gerade. Man muss sich mal sagen, was gibt man als Pfand ab? Was bekommt man? Also da kann ich jetzt keine konkrete Äußerung zu machen. Und das Festgeld, man muss sich bewusst sein, egal ob ich jetzt 2% oder 3% irgendwo bekomme, die Inflationsrate liegt einfach über 6%. Das heißt, der Realzins ist negativ. Das heißt, ich muss irgendwo, um mein Geld zu vermehren oder es zu erhalten, aktuell noch auf die 6% kommen. Nur, wenn ich mein Geld nur anlegen möchte für 1, 2, 3 Jahre, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Alles andere wäre zu großes Risiko, also muss ich dann eine Kröte schlucken.
So ist das im Leben. Ein bisschen detaillierter wird es bei Rudolf Krauter aus Freiberg. Der hat eine Frage zu ETFs. Vielleicht müssen wir da einmal eine Begriffsklärung von Ihnen einfordern. ETF ist?
Ein Exchange-Traded Fund, das sind Indexfonds. Und zwar gibt es den Unterschied zwischen dem Investmentfonds und dem Indexfonds. Ein Indexfonds ist ein passives Produkt. Es zielt auf einen Index ab. Es wird ein Index nachgebildet. Ich sage zum Beispiel mal den DAX als Beispiel mit 40 Unternehmen. Man kauft diesen Index, so wie er ist. Da wird dann mal geschaut, einmal im Jahr, ob ein Unternehmen rausfällt oder dazukommt, aber in der Regel vergleicht das immer mit der Achterbahnfahrt. Man setzt sich rein, fährt hoch und runter. Wenn es hoch geht, ist super. Wenn es runter geht, okay. Aber man hat nur die Möglichkeit, aussteigen oder weiterfahren. Kaufe ich einen Investmentfonds, Es ist ein aktives Produkt. Ich habe Management dahinter, das heißt Humankapital, Menschen, die täglich entscheiden, was kommt ins Töpfchen rein und was wird rausgenommen. Produziert natürlich Personalkosten. Insofern ist es etwas kostenintensiver. Ob ich jetzt sagen kann, eine aktive, passive Anlage, was ist besser? Es kommt immer darauf an, was ist in dem Topf drin? Wer managt das? Wie in allen Produkten, da gibt es Unterschiede und da muss man wirklich explizit für jeden persönlich gucken.
Rudolf Krauter möchte wissen, ob er sich auf Empfehlung der Stiftung Warentest speziell zu ETFs verlassen kann und fragt nach eventuellen anderen unabhängigen Portalen. Haben Sie da was?
Also wie das mit allen Empfehlungen ist im Internet und Stiftung Finanztest, ob Sie jetzt eine Geldanlage wollen oder einen Rasenmäher kaufen, ich glaube, letzten Endes sollten Sie dann nochmal wirklich persönlich gucken, ob das für Sie passt. Ist eine Orientierung. Ich sage immer, es ist immer besser, etwas zu tun, als nichts zu tun.
Gut, das scheint dann schon der erste Fehler zu sein. SWR1-Hörer Manfred aus Renningen fragt, Sie empfehlen oder Sie haben jetzt ETF-Fonds sozusagen empfohlen oder angesprochen. Ich habe Sie ja darauf angesprochen, so ist es richtig. Wie hoch in Prozent ist denn das Risiko circa? Und seines Erachtens sollte man das Risiko nicht unterschätzen bei ETFs. Ist das so?
Das Risiko sollte man grundsätzlich beim Investieren nicht unterschätzen. Also investieren bedeutet ja auch langfristig, ja, ein langfristiger Horizont und 10 Jahre plus ist da wirklich gesetzt. Natürlich kann ich, wenn ich investiere, es gibt verschiedene ETFs. Es gibt Aktien-ETFs, es gibt auch Renten-ETFs, genauso wie es Aktienfonds gibt. Es gibt Mischfonds, es gibt Rentenfonds. Und je nachdem, was in diesem Topf drin ist, ist das Risiko unterschiedlich. Einige Produkte haben ein Risiko deklariert von, ich sage jetzt mal 5% Schwankung, andere von 25 und darüber hinaus. Also wichtig ist immer, wie lange möchte ich mein Geld investieren und welches Risiko bin ich gewillt zu gehen? Also es gibt Produkte, da habe ich ein Risiko von 5% Schwankungen, aber es gibt auch welche, da sind die Schwankungen 25% und höher. Und es ist immer nur die historische Betrachtung. Ich habe die Glaskugel nicht vor mir, ich kann es nicht prognostizieren und genau sagen.
Selbst Sie nicht. Aus Offenburg hat sich gemeldet Klaus Trefzer. Er hat viele Jahre in einen Fonds eingezahlt. Thomas Lloyd hat er in Klammern dazu geschrieben und möchte jetzt an sein Geld. Aber der Fonds ist geschlossen und seine Bank sagt, bei einem geschlossenen Fonds käme er nicht mehr an das Geld ran. Was tun? Das wäre seine große Frage.
Also beim geschlossenen Fonds ist es in der Tat so, dass man während der Laufzeit das Geld nicht entnehmen kann. Man muss darauf warten, bis der Fonds abgewickelt ist oder eben das, ich sage es mal, Anlageprodukt verkauft ist. Man kommt nicht raus. Punkt. Ja, man muss die Laufzeit einhalten. Danach wird das Geld sukzessiv ausgezahlt. Alternativ gibt es einen Zweitmarkt für geschlossene Fonds. Der wird in Hamburg abgewickelt. Da kann man sich im Internet auch informieren. Man muss natürlich mit enormen Abschlägen rechnen. Das heißt, das Geld, was er mal investiert hat, möchte, wenn er das während der Laufzeit rausnehmen wird, wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, was das für ein Fonds genau ist, wird es weniger sein. Wie das mit allen Sachen immer ist, wenn ich irgendwas vorzeitig kündige, ist es oftmals so, dass ich weniger rausbekomme, als ich eingezahlt habe.
Es darf gerne mehr Frauen in der Finanzwelt geben. Das wünscht sich SWR1 Leutegast Simone Bussmann. Und Sie setzen sich für dieses Ziel auch ziemlich stark ein, nämlich wie?
Ja, also ich bin Mitglied im Vorstand bei den Finanzfachfrauen. Wir sind ein bundesweiter Verein, uns gibt es seit 1988. Wir sind alles Unternehmerinnen. Wir sind also eigenständige Finanzberaterinnen in unterschiedlichen Bereichen, ob es jetzt Versicherung ist, Kapitalanlage, Immobilien, wie auch immer. Uns gibt es in ganz Deutschland. Wir haben eine Internetseite und wir beraten überwiegend Frauen. Nicht nur, wir beraten natürlich auch Männer, auch Unternehmen, aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Frauen für das Thema Finanzen zu sensibilisieren, Frauen bei der Finanzberatung zu begleiten, zu unterstützen und wie gesagt, möchten auch gerne das Wissen vermitteln in dem Bereich.
Weil es da immer noch so Missstände gibt. Also genau. Ich kann auch da aus meinem Haushalt erzählen, Geldsache ist Frauensache. Schlimm?
Nein, super, total gut. Also es ist einfach so, dass es gibt in Deutschland immer noch diese Lücken, die man so schön beziffert und dann sagt man das Gender Pay Gap, das Gender Pension Gap. Es ist einfach so, dass die Frauen überwiegend die Care-Arbeit leisten in den Familien, ob es jetzt die Pflege der Eltern ist oder Kindererziehung. Und für diese Zeiten wird einfach kein Honorar in Form von Geld gezahlt. Und viele Frauen haben viel Kindererziehungszeiten und Elternpflege geleistet, viel Teilzeit gearbeitet vor allen Dingen und somit auch sehr wenig für ihre Altersvorsorge getan. Und somit ist es einfach so, dass die Renten für die Frauen viel, viel geringer ausfallen. Und das ist ein Thema, das zieht sich durch die Generation und das wird jetzt umso mehr deutlich, umso mehr uns sich auch die demografischen Faktoren verändern. Ja? Und wir Frauen haben dieses Thema zu wenig auf der Agenda gehabt, es ist zu wenig sensibilisiert worden und viele Frauen haben jetzt aktuell wirklich Angst, in die Altersarmut abzurutschen.
Und das ist kein Satz von Ihnen, Altersarmut ist nicht nur eher weiblich, sondern weiblich.
Ja, genau. Und das sehe ich wirklich täglich in meinen Beratungen, dass Frauen zu mir kommen und sagen, sie haben sich nie drum gekümmert und vor allen Dingen sind jetzt irgendwo knapp über 50 und sagen, was kann ich denn noch tun? Und da sind wir Finanzfachfrauen natürlich da und sagen, okay, wir schauen mal, was ist machbar, was kann man tun? Aber auf der anderen Seite auch die jungen Frauen vor allen Dingen da anzuhalten, möglichst zu arbeiten, möglichst mit ihrem Partner abzusprechen, wer in der Care-Zeit zu Hause bleibt und auch dafür eine Ersatzleistung bekommt. Ja, ich sage immer, möglichst früh anfangen, ratierlich sparen, monatlich sparen für die Zeit.
Ratierlich sparen?
Ja, monatlich sparen. Das heißt, für die Zeiten, wo man zu Hause ist, dass der Partner dann aus dem Familieneinkommen monatlich ein Entgelt zahlt, an einen Sparplan oder in eine Versicherung, wie auch immer. Aber dass auf jeden Fall Geld fließt, was nachher in der Altersvorsorge der Frauen zugutekommt.
Und Sie bringen auch, Sie gehen in Schulen, haben Sie eben schon deutlich gemacht. Ja. Sie versuchen auch die jüngste Generation mehr oder weniger in Berührung mit der Finanzwelt zu bringen, indem Sie zum Beispiel auch mit Schulklassen an die Börse gehen.
Genau, also die Finanzbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Da ist der Bund jetzt auch mit im Boot. Es gibt seit einiger Zeit das Bündnis für ökonomische Bildung. Da bin ich auch aktiv. Wir möchten die Finanzbildung in die Schulen implementieren, als Fachwirtschaft verpflichtend in die Lehrerausbildung. Und mir ist wichtig, auch die jungen Menschen direkt an die Hand zu nehmen. Zum Beispiel machen wir Finanzfachfrauen in Verbindung mit allen Börsenplätzen in Deutschland am 27. April, also in der nächsten Woche, den Girls Day. Wir nehmen die Mädchen mit an die Hand, 9. bis 12. Klasse, und gehen zu den Börsen, erklären denen das Geschehen an der Börse. Wir erklären die Finanzberufe. Was macht eine Bankfrau, Kauffrau? Was macht eine Versicherungskauffrau? Was macht eine Börsenhändlerin? Wie sind die Voraussetzungen? Und wir möchten die jungen Mädchen für diese Finanzberufe begeistern. Und überhaupt für das Thema Finanzen. Und wir gehen aktiv raus, das heißt, die Mädchen können sich anmelden. Viele Börsenplätze sind schon ausgebucht. Ich glaube, in Stuttgart gibt es noch ein paar Plätze, übers Internet zu buchen. Girls Day Radar, also wenn noch Plätze frei sind, anmelden. Jetzt ist die Gelegenheit, vielleicht können Sie Ihre Kinder oder Ihre Mädchen noch motivieren. Und das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Ich habe selbst zwei Kinder und mir liegt sehr viel daran, auch anderen Kindern dieses Wissen zu vermitteln, die Möglichkeit zu geben, weil meiner Meinung nach sind die Kinder unsere Zukunft und der einzige Weg, unseren Wohlstand zu erhalten und dass die Kinder auch da weiter daran partizipieren, ist, dass das Thema Finanzbildung in den Vordergrund tritt.
Finanzexpertin Simone Bussmann ist nochmal gefragt in SWR1. Leute, wir haben die nächsten Fragen. So, ich habe hier Ernst Werner Schneider. Er fragt, sollte ich mich als Kapitalgeber an einem Unternehmen beteiligen, so bin ich ein stiller Teilhaber dieser Firma. Wie kann dann meine Vermögenseinlage am Gewinn partizipieren, sollte die Firma zum Beispiel 20% mehr erwirtschaften? Erbringt dann meine Einlage auch einen 20%igen Zinsertrag oder besser gesagt eine Ausschüttung? Was können Sie diesem Mann mit an die Hand geben?
Das sind einfach auch steuerrechtliche Themen, die ich jetzt hier gar nicht behandeln darf und auch kann. Von daher würde ich solche Themen immer mit dem Steuerberater besprechen. Viele Rahmenbedingungen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie wird ausgeschüttet. Also da gibt es viele steuerrechtliche Themen, die da zu beachten sind.
Caroline Huyer aus Dusslingen hat geschrieben, ich werde bald 19 und bin nach meiner Work-and-Travel-Erfahrung in Australien auf die Idee gekommen, dass man doch auch in Geld selbst investieren kann. Über eine Online-Bank kann ich in alle möglichen Währungen Geld wechseln. Wie kann man am besten herausfinden, in welche Währung man zu welchem Zeitpunkt wechselt, sodass am Ende der Umrechnung mehr Geld rauskommt, als man angelegt hat?
Das ist eine schöne Frage. Das ist einfach Trading. Trading bedeutet einfach tagtägliches Kaufen und Verkaufen, in diesem Fall von Währung. Das ist genauso die Frage, Frau Bussmann, welche Aktien kaufe ich heute Morgen um 10 Uhr und kann sie heute Abend um 17 Uhr wieder verkaufen? Also das bedarf sehr viel Research und Nachforschung und da gibt es leider kein Allheilmittel, sonst wären wir alle schon auf Mauritius, glaube ich.
Faustregel. Trading ist das englische Wort für Zocken?
Nicht für, ja, so ungefähr Zocken. Also es ist der Handel, der aktive Handel und das wird dann auch am Tag gekauft und verkauft und der Umschlag ist dann sehr, sehr häufig. Ja.
SWR1-Hörer Thomas hat sich gemeldet, habe ein tolles Investment. Die Zinsen waren 2016 auch schon bei fast null. Dann habe ich in eine PV-Anlage, ist was? Privat? PV-Anlage?
Solaranlage.
PV-Anlage, okay, ja. Entschuldigung.
Auf dem Dach?
Photovoltaik. Ich hing an der Abkürzung. Eine Photovoltaikanlage investiert und jetzt sind meine Stromkosten von 150 auf 50 gefallen und ich spare auch noch.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Tun Sie auch noch was für die Umwelt?
Genau.
Nichts dem zuzufügen.
Dann sind wir aber schon beim Thema Bauen. Es gibt ja vielleicht die eine oder andere Familie, die mittendrin steckt in einem Bauvorhaben. Die Bauzinsen sind im vergangenen Jahr um das Vierfache gestiegen. Dazu noch gestiegene Rohstoff- und Energiekosten. Was kann man solchen Familien raten, die mittendrin stecken?
Das ist gerade wirklich eine ganz große Problematik. Wenn die Verträge wirklich schon abgeschlossen sind, je nachdem, viele haben lange Zinsbindungen. Wenn Sie jetzt kurz davor stehen und bei über 4% die Baufinanzierung vor sich liegen haben, dann sollten Sie wirklich einen Kassensturz machen und drüber nachdenken, ob Sie das wirklich ziehen können. Die Zinserwartung ist wichtig. Machen Sie Zinsvertrag 5 Jahre oder 10 Jahre, erwarten Sie, dass die Zinsen wieder fallen in den nächsten Jahren, dann sollten Sie den Kreditvertrag, die Zinsbindung nur kurzfristig machen. Erwarten Sie, dass die Zinsen langfristig auf diesem Niveau bleiben, dann sollte man sich den Zinssatz sichern. Also da ist die Zinserwartung, die man selber hat, sehr, sehr wichtig. Und da sollte mit dem Berater nochmal gesprochen werden. Also viele treten aktuell vom Bauvorhaben zurück, eben aus den von Ihnen gerade genannten Gründen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und da sollten
Aber wenn ich mittendrin stecke, ist schon alles unterschrieben?
Dann ist schon alles unterschrieben und dann kann man auch nichts rückgängig machen. Man kann sich mit vor Ablauf dieser Zinsbindungsfrist mit einem Forward-Darlehen in den neuen Zins sichern. Aber Sie sitzen jetzt drin und da müssen Sie jetzt da durch. Da gibt es gar nicht ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, die Finanzen zusammenhalten, sehen, dass Sie die nächsten Jahre, ich sage jetzt mal, die Raten zahlen können. Und dann abwarten, wenn Ihre Zinsbindung ausläuft, frühzeitig die Weichen stellen, um sich dann einen günstigen Zins zu sichern. Also zurücktreten vom Kreditvertrag, wenn der Bau schon angefangen ist, ist schwierig.
Was Kurzfristiges noch. Uwe Hoffmann fragt, ich möchte über ein Jahr eine fixe Summe anlegen. Was würden Sie mir empfehlen? Festgeld oder was anderes?
Ja, Festgeld, da gibt es gar keine Alternative.
Monika Hoffmann fragt, wie kann ich Geld anlegen, das auf dem Tagesgeldkonto liegt und nicht benötigt wird, aber im Notfall doch darauf zugreifen?
Ja, gar nicht. Das ist ein Notfallgroschen und der Notfallgroschen muss täglich verfügbar sein.
Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein ganz guter Hinweis, der sollte bei der Geldanlage auch immer irgendwie berücksichtigt werden, dass man nicht alles investiert, sondern dass man sich immer noch den Notgroschen beiseite legt.
Auf jeden Fall. Und der ist für jede Person individuell anders anzusetzen. Da gibt es gar keine Pauschale. Und der muss verfügbar sein und den kann man nicht anlegen. Und anlegen bedeutet investieren langfristig. Also alles, was Sie die nächsten 3 bis 5 Jahre brauchen, da gibt es nur das Festgeld als Alternative oder das Girokonto.
Sagt Finanzexpertin Simone Bussmann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben, glaube ich, vielen Hörern einen Rat geben können und ich habe auch noch was gelernt.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.